SWR Kultur. Glauben.
Hier sind jetzt ganz viele Jogger, Fahrradfahrer, Fußgänger. Und sie laufen hier vorbei und wissen nicht, was hier passiert ist. Und einfach unsere Vorfahren nicht zu vergessen, die Geschichte nicht zu vergessen, dass es direkt hier vor unserer Haustüre passiert. Wir denken immer, es ist alles so weit weg. Dabei machen wir die Türe auf und wir stehen schon mittendrin in der Geschichte. Und dafür kämpfen wir.
Geschichte wiederholt sich nicht und deswegen ist es auch immer schwierig, die Frage, ja, kann man was aus der Geschichte lernen? Das ist eher schwierig, aber man kann Muster erkennen, Konstellationen erkennen, unter denen jetzt totale Herrschaft, um jetzt mit Anna Arendt zu antworten, möglich wurde und auch gesellschaftlich akzeptiert war. Und da finde ich, das schlägt den Bogen zu uns heute ganz gut, nämlich sich selber im Kontext mit dieser historischen Auseinandersetzung zu reflektieren und darüber nachzudenken, naja, was wäre heute alles möglich?
Heilige Orte. Menschen gedenken auf dem oberschwäbischen Erinnerungsweg. Von Susanne Babila.
Birgit Brüggemann führt 25 Schülerinnen und Schüler der Realschule Ravensburg durch die mittelalterliche Altstadt. Vorbei an Patrizierhäusern, mittelalterlichen Türmen und gotischen Kirchen.
Und gehen dafür zum Marienplatz.
Die 15- und 16-Jährigen machen sich in Ravensburg auf Spurensuche. Wie erlebten ihre Groß- oder Urgroßeltern die Zeit im Nationalsozialismus? Wer waren Täter? Wer Opfer? Wer leistete Widerstand? Und wer schwieg in der überwiegend katholischen Bürgerschaft? Birgit Brüggemann, Vorsitzende des NS-Dokumentationszentrums Oberschwaben, zeigt den Schülern historische Fotos von 1933. Zu sehen ist der Ravensburger Marienplatz, beflaggt mit Hakenkreuzfahnen.
Auf alle Fälle 1933 durfte dann Hitler den Kanzler stellen. Das wurde hier in Ravensburg auch groß gefeiert. Das ist genau hier. Hier auf dem Platz, gerade hier vorne, hat man das dann groß gefeiert mit einer Kundgebung. Und die Zeit begann mit Nationalsozialismus.
Deutschland, Sieg Heil! Sieg Heil!
Mit Hitlers Machtergreifung beginnt der systematische Staatsterror, erklärt Birgit Brüggemann, der sich gegen politisch Andersdenkende, gegen Sinti und Roma, Homosexuelle, gegen Menschen mit Beeinträchtigungen und gegen Juden richtet.
Am 1. April 1933, im gesamten Deutschen Reich, steht die NSDAP vor den Geschäften, halten Banner hoch und beschmieren teilweise auch die Fensterfassaden. Man kennt es häufig aus Schulbüchern, so auch in Ravensburg.
Ravensburger Juden besaßen florierende Kaufhäuser im Zentrum der Stadt, so Birgit Brüggemann, die Geschichte und evangelische Theologie auf Lehramt studiert. Das brachte der Stadt den Ruf einer modernen Handelsstadt. Trotzdem verfing die Propaganda der Nazis gegen Juden. Was denkt ihr, warum? Fragt sie die Schüler.
Weil die Nazis wahrscheinlich einen Sündenbock brauchten. Aber der Judenhass, der kommt ja nicht von Adolf Hitler, der hat den ja nicht erfunden. Den gab es ja schon ein paar Jahrhunderte schon davor. Aber Adolf Hitler hat was gebraucht, um die Schuld auf jemanden zu schieben. Hat gesagt, es waren alles die Juden.
Juden wurden systematisch beraubt und enteignet. Sie mussten ihr Eigentum weit unter Wert verkaufen.
Um 10 Uhr hat aber Gott begonnen. Er wird bis um die Mitternachtsstunde fortgesetzt. Er vollzieht sich mit einer schlagartigen Wucht. Unsere Partei und unser Führer. Heil!
Das gipfelte 1938 auch in Ravensburg in der Reichspogromnacht. Jüdische Geschäfte und Wohnungen wurden zerstört. Die Synagoge im 40 Kilometer entfernten Buchau, dem jüdischen Zentrum in der Region, verbrannt. Der Friedhof geschändet. Nur wenige Jahre später wurden jüdische Familien aus Ravensburg deportiert und in Konzentrationslagern ermordet. Manche konnten flüchten. Daran erinnern die auf dem Marienplatz eingelassenen Gedenksteine, die sogenannten Stolpersteine. Professor Andreas Sommer arbeitet eng mit dem NS-Dokumentationszentrum Oberschwaben zusammen und forscht an der Pädagogischen Hochschule Weingarten zu zeitgemäßer Erinnerungskultur.
Wir wollen klar machen, auch mit dem Gedenkstättenkuratorium, dass der Holocaust oder auch der NS-Massenmord jetzt nicht irgendwo nur abstrakt im Osten stattgefunden hat, sondern auch hier Menschen ums Leben kamen, Menschen ermordet wurden. Das ist so unser Ansatz. Die Geschichte wiederholt sich nicht, aber man kann Muster erkennen, Konstellationen erkennen, unter denen jetzt totale Herrschaft, um jetzt mit Anna Arendt zu antworten, möglich wurde und auch gesellschaftlich akzeptiert war. Und da finde ich, das schlägt den Bogen zu uns heute ganz gut, nämlich sich selber im Kontext mit dieser historischen Auseinandersetzung zu reflektieren und darüber nachzudenken, naja, was wäre heute alles möglich?
Wir gehen jetzt rein ins Rathaus, in den ersten Stock hoch gleich.
Die Schülerinnen und Schüler drängen sich durch den Eingang des spätgotischen Rathauses in Ravensburg, vorbei an Wartenden im Bürgeramt und laufen zum Treppenaufgang, der mit schmiedeeisernen Rosetten verziert ist. Im ersten Stock, im Rathausfoyer, hängt gut sichtbar eine Gedenktafel. Darauf die Namen von 11 demokratisch gewählten Kommunalpolitikern, die ab 1933 politisch verfolgt und in den frühen württembergischen Konzentrationslagern Heuberg und Oberer Kuhberg inhaftiert wurden. Ein Schüler liest die Namen der politisch Verfolgten vor.
Karl Friedrich August, Bese, SPD, Anton Josef Huber, Zentrum, Hugo Gustav Jabs, KPD.
Doch wer erinnert sich noch an die Menschen, die Mut zeigten und sich gegen ein brutales Unrechtsregime stellten? Es sind nur noch wenige, die von damals erzählen können oder wollen. Alois Thoma kannte politische Häftlinge, die in KZs gefoltert wurden und Zwangsarbeit verrichten mussten. Sie waren Genossen seines Vaters, der in der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, aktiv war. Der 99-Jährige lebt in der ländlichen Gemeinde Beinfurt, nur 6 Kilometer von Ravensburg entfernt. Die Route führt an oberschwäbischen Obstplantagen entlang, vorbei an der Schussen, einem Nebenfluss des Rheins. Alois Thoma lebt allein in seinem Haus. Nur eine Katze leistet ihm Gesellschaft. Sie streicht am Wohnzimmertisch um seine Beine.
Ja, du bist mein Beste, ja, mein Mädele.
An der Wand hängen Fotos von seiner verstorbenen Frau Irmgard, seinen 3 Töchtern und 8 Enkeln. Er lese immer noch viel, erzählt er, Thomas Mann, Tucholsky, Karl Marx und jeden Tag die Zeitung. Sein Gang ist aufrecht, sein Blick hellwach. Das Alter merkt man ihm kaum an. Er kramt auf einem Tisch nach einem Buch, eine Biografie über sein bewegtes politisches Leben. Alois Thoma war noch ein kleiner Junge, als die Nazis die Macht an sich rissen.
Ich bezeichne mich als Kriegskind, weil ich war 6 Jahre alt, war alles schon voll braune Uniformen. Die Großindustrie hat ja schon die Nazis unterstützt. Und die Gewerkschaften waren verboten und die Parteienverbote hat eingesperrt in KZ.
Alois Thomas Vater arbeitete als Schlosser in der ansässigen Papierfabrik. Unter den Arbeitern im roten Beinfurt war die kommunistische Partei bis zur Machtergreifung Hitlers stark verankert.
Und weil der Mensch ein Mensch ist, drum braucht er was zum Essen, bitte sehr.
Nach 1933 werden Genossen inhaftiert und jeder Widerstand aufs Schärfste bekämpft.
Mein Vater war für die Sache der Arbeiter. Das Glück hätte er nicht eingesperrt worden, angedroht worden, ich stimme ja. Der war schweigsam, hat sich nicht geäußert, gell? Weil er wusste ja nie, ob sie ihn holen. Gell? Also es war immer gefährlich, immer.
Diese Erfahrungen lassen ihn bis heute nicht los. Der Kommunist und überzeugte Kriegsgegner engagiert sich noch im hohen Alter gegen Faschismus und für Frieden. Auch in Beinfurt setzt er sich im Arbeitskreis Ortsgeschichte für eine Kultur des Erinnerns ein. Zum Beispiel für die Installation eines Klangsteins vor dem Rathaus seiner Heimatgemeinde. Jeder Passant kann mit seinem Finger, seiner Hand oder einem Gegenstand einen Klang erzeugen. So werde den Opfern des Nationalsozialismus eine Stimme gegeben, sagt Künstler Andreas Knitz, der das interaktive Mahnmal entworfen hat. 10 Namen stehen auf einer eingelassenen Bronzeplatte, darunter Sophie Maucher und Elisabeth Herrmann. Sie waren 22 Jahre alt, als sie verhaftet und später in einem Konzentrationslager ermordet wurden, erzählt Historiker Andreas Sommer.
Die Schicksale von polnischen Zwangsarbeitern, die mit hiesigen Frauen auf den Dörfern eine Liaison hatten, hingerichtet wurden, die Frauen wurden kahlgeschoren. Man hat ihnen Schilder um den Hals gehängt, öffentlich erniedrigt, ich will vielleicht auch sagen entmenschlicht wurden. Und das auf bewusst öffentlichen Plätzen. Also das Fatale finde ich, dass diese Menschenausrottung gesellschaftlich irgendwann mal akzeptiert war. Und das sind so Mechanismen, die ich wichtig finde, heute für unsere Gegenwart nochmal zu durchdenken. Ab wann wird so etwas wie Vernichtung, Massenmord, Tod durch Arbeit akzeptiert von der Gesellschaft? Also unter den Mechanismen des Totalitarismus. Also dass ich ein System etabliere, wo jeder vor jedem Angst hat.
6 Namen, die auf der Bronzeplatte in Beinfurt stehen, führen ins nahegelegene Weißenau. Neben der prunkvollen Klosterkirche, dem heutigen Münster St. Peter und Paul, liegt die ehemalige psychiatrische Heilanstalt. Das barocke Kloster wurde Ende des 19. Jahrhunderts zur Einrichtung für psychisch Kranke und Menschen mit geistiger Behinderung umgebaut. Die denkmalgeschützten Konventsgebäude gehören heute zum Zentrum für Psychiatrie Südwürttemberg. Sie stehen mitten in einer weitläufigen Parkanlage mit alten Linden, Platanen und Eichen. Die alte Pforte schirmte das klösterliche Leben und später das Leben der Patienten in der Heilanstalt von der Außenwelt ab. Seit fast 20 Jahren steht hier das Denkmal der grauen Busse und ein zweites momentan in Chemnitz, erklärt Andreas Knitz, der mit seinem Künstlerkollegen Horst Hoheisel das Denkmal entworfen hat.
Wir stehen jetzt hier in Weißenau an der alten Pforte. So schön mit schmiedeeisernem Tor, einer alten Winterlinde, die so circa 200 Jahre alt sein dürfte. Das alte Pförtnerhaus direkt neben uns, so in diesem historischen Ensemble. Also der Ort hat das gesehen. Man kommt hier schon an einen bedeutungsvollen Ort, eindeutig ein heiliger Ort.
Die Skulptur blockiert die Zufahrt und erinnert an die in grauer Tarnfarbe gestrichenen Busse der Scheinorganisation GKRAT, die Abkürzung für Gemeinnützige Krankentransportgesellschaft. Eine verschleiernde Bezeichnung. Diese Busse transportierten 692 Patientinnen und Patienten von Weißenau in den sicheren Tod nach Grafeneck und Hadamar. Dort wurden sie mit Giftgas ermordet.
Genau hier hat das Täterwerkzeug, der Bus, die Klinik, die Heil- und Pflegeanstalt in die Öffentlichkeit verlassen. Jeder konnte diese Busse sehen, weil die fuhren durch die Dörfer, die fuhren übers Land. Und wenn dann noch die Fenster zugestrichen waren und drinnen hat es geschrien, also man konnte es sehen. Man könnte natürlich weggucken, man könnte auch weghören und schweigen sowieso.
In den Jahren 1940 und 1941 wurden allein in Grafeneck, einer von 6 Tötungsanstalten, über 10.000 Menschen ermordet. Das Mahnmal ist eine exakte Nachbildung der GKRAT-Busse, gegossen aus Stahlbeton, 75 Tonnen schwer und in 2 Hälften geteilt. In der Mitte ist ein Durchgang, den man betreten kann.
Ich bin jetzt plötzlich zwischen 2 Wänden. Die sind jetzt so circa 85 Zentimeter auseinander. Und heute kann ich halt hier reingehen. Wo stehe ich? Wäre ich damals gewesen? Wer bin ich heute? Und bin jetzt plötzlich ein Teil von dem Ganzen. Ich werde plötzlich Teil dieser Geschichte. Ich werde Teil des Denkmals.
Auf einer Innenseite des Denkmals haben die Künstler Hoheisel und Knitz eine Frage in Beton ausgegossen, die Patienten häufig gestellt hatten. Wohin bringt ihr uns?
Der Satz ist so stark, der sagt an sich alles aus. Weil hier geht's um den Verlust von Fürsorge. Also das geht verloren, weswegen der Mensch hier war, in einer Heil- und Pflegeanstalt war, wo ihm geholfen werden sollte, im ganz urchristlichen Sinne.
Die Angehörigen erhielten die Kleider ihrer Verwandten und eine Urne mit Asche, ein Informationsschreiben über die angebliche Todesursache und eine Rechnung über entstandene Auslagen. Alles feinsäuberlich dokumentiert und berechnet. Mit der Zeit wussten immer mehr Ärzte, Pflegerinnen und Pfleger der Heilanstalt Weißenau Bescheid. Doch wie reagierte die katholische Kirche im ländlich-konservativen Oberschwaben auf den Massenmord an Hilfsbedürftigen und auf die Verfolgung und Ermordung von Juden? Wer leistete Widerstand? Wer passte sich an? Manche versuchten heimlich zu helfen. Schon das war lebensgefährlich. Andere waren opportunistisch. Nur einzelne Geistliche zeigten Mut und leisteten offen Widerstand, wie
Bischof Johannes Baptista Sproll. Der Rottenburger Bischof war einer der wenigen deutschen Bischöfe, die den Nationalsozialismus früh und kompromisslos ablehnten. 1938 wird er von den Nationalsozialisten aus seiner Diözese verbannt.
Raphael Walzer, Erzabt und Benediktinermönch, äußerte öffentlich Kritik und bot politisch Verfolgten Rückhalt. Er musste 1940 vor der Gestapo nach Algerien flüchten.
Pater Franz Reinisch verweigerte als einziger katholischer Priester konsequent den Fahneneid auf Adolf Hitler. Er wurde dafür 1942 zum Tode verurteilt und hingerichtet.
An Denkorten auf dem Oberschwäbischen Erinnerungsweg wird NS-Widerständlern gedacht. Auch in Weingarten. Im Klosterareal mit der berühmten Barockbasilika St. Martin aus dem 18. Jahrhundert liegt der Campus der Pädagogischen Hochschule. Im Fruchtkasten, ursprünglich Getreidespeicher und Weinkeller der Benediktinerabtei, forscht und lehrt Andreas Sommer auch zur NS-Geschichte der katholischen Kirche in Oberschwaben.
Da gibt es jetzt keine generalisierende Forschung dazu, wo man jetzt sagen könnte, in Oberschwaben gab es so und so viele katholische Pfarrer, die irgendwie dagegen waren, sondern das sind sehr lokale Phänomene. Also die Nationalsozialisten wollten diese Vereinigung ja gleichschalten. Die wollten überhaupt Kirche verbieten. Und diejenigen Priester, Pfarrer, Vikare, die sich dagegen gestellt haben, die wurden von der Gestapo einkassiert und wurden verhört. Und das ist schon was, wo ich extremen Respekt davor habe, vor dem Mut. Die haben das auf ihre eigene Verantwortung gemacht. Nee, die waren institutionell nicht geschützt. Das denkt man ja immer, aber nee, überhaupt nicht.
Zurück nach Ravensburg, zu den Schülerinnen und Schülern der Realschule und Birgit Brüggemann vom NS-Dokumentationszentrum. Sie führt die Teenager durch den historischen Ortskern zur Pfarrkirche St. Jodok. Vor dem Chor der Kirche steht eine schlichte Gedenkstele. Das Denkmal erinnert an die ermordeten Sinti aus Ravensburg, die der katholischen Gemeinde angehörten. Sie waren im Ummenwinkel interniert. Das größte kommunale Zwangslager im Südwesten Deutschlands lag am nordöstlichen Stadtrand, schildert Birgit Brüggemann.
Es kam nämlich eine Wissenschaftlerin, die hat hier rassenideologische Forschung betrieben, hat Bilder erstellt, hat Profile erstellt. Und diese Grundlage wird jetzt benutzt und man teilt die Personen auf. Steht einer da, sagt, du gehst nach rechts, du gehst nach links. Du gehst auch nach links, du nach rechts. Sie werden in zwei Gruppen aufgeteilt.
Von den etwa 100 Frauen, Männern und Kindern wird jede oder jeder Dritte nach pseudowissenschaftlichen und willkürlichen Kriterien aussortiert und am frühen Morgen des 13. März 1943 von Polizei und Gestapo mit brutaler Gewalt abgeholt. In Stuttgart werden sie mit anderen Sinti in Viehwaggons eingepfercht.
Und alle fahren von Stuttgart aus nach Auschwitz. Ein Teil davon muss arbeiten in Auschwitz, also Vernichtung durch Arbeit. Andere, wie diese Familie, Anna Schneck, gehen direkt in die Gaskammer hinein. Sie mit allen ihren 6 Kindern. Das jüngste Kind hat nicht mal es nach Auschwitz geschafft. Das ist hier schon gestorben in Ravensburg. Von diesem Foto hat nur einer überlebt.
Auf dem Foto sieht man eine junge Frau, die freundlich lächelnd vor einem Bauwagen steht. Es ist die Sintetzer Anna Schneck mit ihren Kindern Mathilde, Hyazintha, Ewald, Roman, Edmund, Waltraud und Paul. Die Großmutter der Kinder ist die 83-jährige Crescentia Schneck, die Älteste, die in diesen Waggons nach Auschwitz deportiert und ermordet wurde.
Was denkt ihr, wie viele von der Bevölkerung wussten, was da passiert? Wussten von Auschwitz und so weiter. Was denkt ihr?
Ich vermute nur ein kleiner Teil.
Okay. Man weiß inzwischen, dass es eigentlich ein Großteil der Bevölkerung gewusst hat. Gerade mit den Sintis, die hat man öffentlich am Tag durch die Stadt gebracht. Die Juden hat man öffentlich am Tag abtransportiert. Man hat es gesehen, auch durch die Zwangsarbeit habe ich die Personen gesehen, habe gesehen, dass sie nicht viel zu essen kriegen, dass sie abmagern, dass sie ungesund aussehen.
Also mir war schon bewusst, dass die verfolgt wurden, so ähnlich wie die Juden, aber halt was das sind und was die so machen, eigentlich eher weniger, nee.
Heutzutage werden sie immer noch regelmäßig beleidigt. Wie heißt das Fremdbezeichnungswort dazu? Wie ist denn die Beleidigung dazu?
Ja, ich glaube Zigeuner oder so.
Genau, das ist eine Beleidigung. Die Nationalsozialisten haben ein Z vor der Nummer eintätowiert. Das stand für Zigeuner. Und es macht ihnen Angst. Und sie werden auch teilweise, kann es passieren, dass du deine Arbeitsstelle, deine Ausbildungsstelle verlierst, wenn rauskommt, dass du ein Sinti bist. Das passiert alles noch aktuell heute. Und deswegen haben viele Angst.
Auf der Gedenkstele stehen auch die Namen der Angehörigen von Madeleine Kehrer und Armani Spindler. Sie sind Nachfahren von ermordeten Sinti und engagieren sich im Landesverband der Sinti und Roma in Baden-Württemberg. Wir wollen die Erinnerung wachhalten, sagt der 21-jährige Armani Spindler. Von der 30-köpfigen Familie seiner Großmutter haben nur 3 überlebt.
Meine Großmutter hat mal zu mir gesagt, wenn man die Vergangenheit nicht kennt, kann man die Zukunft nicht verändern. Weil viele Jugendliche in meinem Alter, wenn sie Nationalsozialismus hören, was ist das? Das ist ja schon lange her. Und es ist ganz wichtig, die junge Generation mit das zu erreichen. Weil die junge Generation kann noch was verändern. Für das kämpfe ich wegen Rassismus. Heutzutage, es gibt immer Rassismus. In meiner Schullaufbahn, im Alltag, bei der Arbeit.
Heute hält Armani Spindler Vorträge zu Antiziganismus an Schulen oder bei der Polizei. Madeleine Kehrers Urgroßtante ist Anna Schneck, die mit ihren Kindern in Auschwitz mit Giftgas ermordet wurden.
Aber zuvor hat man sie gefragt, sie darf sich ein Kind aussuchen und mit diesem Kind weiterleben. Und sie hat sich aber dagegen entschieden und ist mit allen ihren Kindern in den Tod. Und dann komme ich als Nachkommen und habe halt auch viele Kinder. Ich werde auch in der Familie oftmals mit ihr verglichen. Und wenn ich dann meine Kinder angucke, dann ist das so eine Wut, so eine Trauer, so eine...
Madeleine Kehrer und Armani Spindler besuchen regelmäßig Magdalena Guttenberger. Die 70-Jährige wohnt im heutigen Ummenwinkel. Vor ihrem eingeschossigen Haus blühen Rosen und Hortensien. Die kleine Siedlung, in der einige Sinti-Familien leben, ist von 2 Bundesstraßen umgeben. In dem angrenzenden Waldgebiet, nur wenige Kilometer entfernt, war das gleichnamige Zwangslager, das die Stadt Ravensburg 1937 errichtete. Dort wurden auch die Schwiegereltern von Magdalena Guttenberger interniert. Sie hat mit Manuel Werner das Buch »Die Kinder von Auschwitz singen so laut« geschrieben. Darin schildert sie das erschütterte Leben ihrer Schwiegermutter Martha Guttenberger, die das KZ Auschwitz überlebte und zu Fuß aus dem befreiten Konzentrationslager in ihre Heimat Ravensburg zurückgekehrt ist.
Die paar Überlebenden, die es noch gab, haben in sich jede Woche bei uns in der Baracke getroffen. 1945 kamen die aus der Hölle. Die Menschen alle, ich sag's Ihnen ganz ehrlich, ich habe das beobachtet, all die Jahre, die waren sowas von traumatisiert. Und diese Trauma verfolgt auch mich.
Bis Mitte der 80er Jahre leben die Guttenbergers mit anderen Sinti-Familien auf dem Gelände des ehemaligen Zwangslagers. In denselben Baracken, die damals die Nazis errichtet hatten. Erst als eine Umgehungsstraße gebaut werden sollte und sich ein Ravensburger Ehepaar für die Sinti-Familien einsetzte, entstand die neue Siedlung, in der Magdalena heute wohnt. Ein Radweg führt im Wald an dem ehemaligen Zwangslager vorbei. Entlang der Schussen, die in den Bodensee mündet. Magdalena Guttenberger zeigt, wo sich die Baracken befanden.
Hier sagten sich die Füchse gute Nacht. Ganz einfach. Abgeschirmt von der Welt.
Die Baracken sind vernichtet, der Stacheldraht entfernt, das Gelände überwuchert. Nichts erinnert mehr an die grausamen Verbrechen, sagt Madeleine Kehrer. Hier findet sich nirgendwo eine Gedenktafel, eine Skulptur oder ein Klangstein zur Erinnerung an die Ermordeten.
Hier sind jetzt ganz viele Jogger, Fahrradfahrer, Fußgänger. Und sie laufen hier vorbei und wissen nicht, was hier passiert ist. Und einfach unsere Vorfahren nicht zu vergessen, die Geschichte nicht zu vergessen, dass es direkt hier vor unserer Haustüre passiert. Wir denken immer, es ist alles so weit weg. Dabei machen wir die Türe auf und wir stehen schon mittendrin in der Geschichte. Und dafür kämpfen wir.
Magdalena Guttenberger, Armani Spindler und Madeleine Kehrer besuchen immer wieder die Gedenkstätte vor der Kirche St. Jodok und zünden Kerzen für ihre ermordeten Angehörigen an. Für das Erinnern und gegen das Vergessen.
Ich habe die Kerze angezündet für Anna Schneck, einfach von Mutter zu Mutter, damit die Kinder, die nicht so leben können, wie meine Kinder heute leben können, dass sie einfach trotzdem ein helles Licht haben. Ich finde auch, eine Kerze ist ein wunderschönes Symbol, weil es einfach zeigt, nochmal Licht ins Dunkle zu bringen.
In SWR Kultur Glauben hörten Sie eine Sendung von Susanne Babila, Heilige Orte, Menschengedenken auf dem oberschwäbischen Erinnerungsweg. Redaktion Sabine Brütting. Eine Produktion des Südwestrundfunks für die ARD. Am kommenden Sonntag geht es in unserer ARD-Reihe Heilige Orte nach Altötting, ins heimliche Herz Bayerns.